Ja, ihr Lieben, es ist schön, dass wir heute wieder Abendmahl feiern können. Das erste Abendmahl in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr 2025. Vielen Dank für die schöne Musik. Ja, Musik ist immer etwas, was auch unsere Gefühle anspricht. Ja, und wo wir Gott ehren und Gott loben können. Und danke auch für die schöne Kindergeschichte. Demnächst könnt ihr öfter von Esther Kindergeschichten hören. Ja, ich möchte mit euch heute über Gottes Wort nachdenken. Ich möchte die Predigtserie über die sieben Worte Jesu am Kreuz fortsetzen. Wir haben heute schon Teil 6. An welche Worte am Kreuz erinnert ihr euch noch? Gemeinsam schaffen wir das. Was hat Jesus am Kreuz? Also Worte heißt nicht nur einzelne Worte, sondern Sätze. Man sagt es so, sieben Worte am Kreuz. Welche Sätze hat er am Kreuz gesagt? Wie bitte? Warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau, das war das vierte. Ja. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das erste. Der erste Satz. Ja. Ja, zu dem Schächer. Du wirst mit mir im Paradies sein. Ja. Mich dürstet. Ganz genau. Es ist vollbracht. Das ist das sechste Wort. Naja. Ja, ich habe gesagt, wir hören heute das Sechste. Das ist genau das, was sie gesagt hat. Wir beschäftigen heute mit dem sechsten Wort, ja. Aber eben, was war das erste Wort und das vierte Wort? Ich sortiere sie gleich nochmal. Genau. Zwei Worte fehlen noch. Sie, das ist deine Mutter und sie, das ist dein Sohn. Ganz genau, ja. Das ist noch, genau, richtig, dass er sich um seine Mutter gekümmert hat. Und was war das letzte Wort, was er gesagt hat, nachdem er gesagt hat, es ist vollbracht? In deine Hände befehle ich meinen Geist, ja. Und zwar, er hat drei Worte vor der Dunkelheit gesagt. Ja, er ist um 9 gekreuzigt worden und um 12 wurde es dunkel. Und in diesen 3 Stunden vor der Dunkelheit hat er diese ersten drei Worte gesagt. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Du wirst mit mir im Paradies sein. Und siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Diese drei Worte hat er vor der Dunkelheit gesagt. Dann kam die Dunkelheit für 3 Stunden, von 12 bis 3 Uhr. Und um 3 Uhr hat er dann die letzten 4 Worte gesagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet, es ist vollbracht. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja. Wir lesen Johannes 19, Vers 30. Wir wollen heute das sechste Wort, es ist vollbracht, uns anschauen. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Und denn diese Worte Jesu am Kreuz haben eine Bedeutung. In diesen Worten steckt unglaublich viel drin. Und bei jeder Abendmahlspredigt wollen wir uns einige Gedanken, gerade von diesem Wort, was wichtig ist, uns näher vor Augen führen. Johannes 19, Vers 30. Dort heißt es, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Nach Johannes ist das das letzte Wort, aber wir wissen, dass in anderen Evangelien noch der Satz dabei steht, ich befehle meinen Geist in deine Hände, hat er danach noch gesagt, ja. Wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, es ist interessant, dass wir in den Evangelien verschiedene Worte Jesu beschrieben haben. Und zwar die Dinge, die Johannes überliefert hat, hat nur der Johannes überliefert. Nämlich Vers 26, Frau, siehe, das ist dein Sohn und siehe, das ist deine Mutter. Vers 28, mich dürstet und es ist vollbracht. Das hat nur der Johannes überliefert. Und die anderen Worte haben nur die anderen Evangelien überliefert und das hat der Johannes nicht. Also hier haben wir also jeder hat andere Schwerpunkte gesetzt und das Ganze ergänzt sich dann. Ich denke, das Wort mein Gott, warum hast du mich verlassen, war ein Zeichen, dass Jesus tatsächlich nicht nur äußerlich Dunkelheit hatte, sondern auch im Herzen Dunkelheit. Die Sünde der Welt lag auf ihm und er war von Gott verlassen. Warum? Weil, als Jesus die Sünde getragen hat, Gott nicht mehr mit ihm Verbindung haben konnte. Die Sünde trennt von Gott. Jesus war von Gott, vom Vater getrennt. Und daran können wir sehen, dass er tatsächlich unsere Sündenlast getragen hat am Kreuz. Das Wort mich dürstet ist ein Hinweis auf sein stellvertretendes Leiden Christi. Er hatte körperliches Leiden, seelisches Leiden. Und das ist zum Ausdruck gebracht worden durch dieses Wort. Und ich denke, der Satz, es ist vollbracht, ist in meinen Augen der wichtigste Satz. Der am weitgehendsten, der am meisten Bedeutung hat. Diese drei Worte, es ist vollbracht, sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr umfassend. Dieses Wort, es ist vollbracht, ist ein Ausdruck des Sieges Jesu. Nach außen hin sieht alles aus, als ob Jesus der Verlierer ist. Er ist gefangen genommen worden, er ist geschlagen worden, gefoltert worden, verurteilt worden, gekreuzigt worden. Und wir würden sagen, er hat verloren. Aber der Ausruf, es ist vollbracht, zeigt, dass er in diesem äußeren, dieser äußeren Niederlage einen Sieg errungen hat. Es ist der Sieg Jesu über die Sünde, über Satan, über den Tod, über das Leid. Was ist vollbracht? Was meint er damit? Was ist vollbracht? Erstens, die Verheißungen, die Vorbilder, die Prophezeiungen und die Opfer sind erfüllt. Interessant ist Vers 28, wir lesen mal Vers 28, Johannes 19, Vers 28, dort steht, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, mich dürstet. Hier haben wir auch das Wort vollbracht. Das gleiche Wort, wie in Vers 30. Was ist erfüllt? Als Jesus wusste, dass schon alles erfüllt war, sagt er. Was war erfüllt? Die Schrift ist erfüllt. Die Voraussagen sind erfüllt. Die Juden lebten in Erwartung des Messias. Warum? Weil Gott den Messias vorausgesagt hatte. Gott hatte schon im Paradies gesagt, dass ein Messias, ein Erlöser kommen würde, der die Menschen retten würde, die Menschen freikaufen würde. Und was wurde alles vorausgesagt? Wir haben über 100 Verheißungen, Voraussagen im Alten Testament auf den Messias. Die Zeit, wann er kommen würde, ist vorausgesagt worden. Sein Geburtsort ist vorausgesagt worden, sein Wohnort, seine Armut, seine Sündlosigkeit, sein Leiden, sein Tod, die Auferstehung, ist alles vorausgesagt worden. Und Jesus sagt jetzt, es ist vollbracht, es ist erfüllt, es hat sich erfüllt, es ist geschehen. Wir haben Vorbilder im Alten Testament, Typologien nennen wir das auch. Josef war ein Typus auf Jesus, denn Josef war Sklave geworden und er war am Ende geschickt worden, um sein Volk zu retten. Mose, die Geduld des Mose. Mose war ein Typus auf Jesus. Kaleb, die Furchtlosigkeit Kalebs. Melchisedek war ein Typus auf Christus. Die Weisheit Salomos. Alles waren Typologien auf Jesus. Und Jesus hat all diese Typologien vollbracht, erfüllt. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Die Stiftshütte haben wir eben gerade gesehen. Der Tempel. Alle Geräte, der ganze Dienst, die Opfer, der Priester, jedes einzelne Gerät war ein Hinweis auf den Messias, auf Christus. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Jetzt ist es vollbracht. Die Opfer. Wie viele Opfer wurden gebracht im Alten Testament? Über 4000 Jahre. Tausende, Millionen von Opfern. Wie viele Tiere wurden geschlachtet? Und Jesus sagte, es ist vollbracht. Aber die Opfer wurden nur gültig durch den Glauben an den kommenden Messias. Das Opfer selbst konnte keine Vergebung bringen. Sie mussten glauben, dass der Messias kommt, der für sie sterben würde. Und jetzt ist es vollbracht. Wann würden die Opfer ein Ende finden? Wenn das wahre Opfer gebracht ist, das endgültige Opfer, das für ein für alle Mal die Sünden wegnimmt. Und Jesus sagt jetzt, es ist vollbracht. Jetzt ist es geschehen. Das Opfer ist gegeben. Deswegen, in Jesu Tod, haben sich die Verheißungen, die Vorbilder, die Prophezeiungen und die Opfer im Alten Testament erfüllt. Es ist vollbracht. Zweitens, die Erlösung ist vollbracht. Wir lesen Johannes 17, Vers 4. Das war das Gebet Jesu vor seinem Tod. Johannes 17, Vers 4. Und dort sagt Jesus und betet Jesus zum Vater: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Hier haben wir das gleiche Wort wieder. Ich habe das Werk vollendet. Ich habe es vollbracht. Welches Werk hat Jesus vollbracht? Warum ist er auf diese Welt gekommen? Er ist auf diese Welt gekommen, nicht nur um uns loszukaufen von der Sünde, sondern es geht um mehr. Um Gott zu offenbaren. Um durch sein Leben Gott zu offenbaren. Und es ging auch noch mehr, als dass die Menschen sehen konnten, wer er ist, als unser Vorbild, sondern es geht auch um die ganze himmlische Welt. Das ganze Universum hat Anteil genommen und geschaut, was hier auf dieser Erde los ist und was hier abläuft. Und als Gott Mensch wurde, als Jesus auf diese Welt kam, war das ein Schauspiel für die gesamte himmlische Welt und das ganze Universum. Ich weiß auch nicht, wie das physisch sein kann, aber die können alle hier zugucken. Wir können die nicht sehen, aber die können uns sehen. Und Jesus sagt, mein Werk, was ich getan habe, dass Gottes Charakter vor dem ganzen Universum offenbart worden ist, ist jetzt vollbracht. Und für das ganze Universum hatte Jesu Ruf eine ungeheure Bedeutung. Es gibt diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan. Und als Jesus rief, es ist vollbracht, war dies ein Siegesruf über Satan und die Sünde. Der ganze Himmel nahm jubelnd Anteil an dem Sieg Jesu. Satan war geschlagen und er wusste, dass sein Reich verloren war. Erst am Kreuz war klar, Satan hat verloren den Kampf. Hätte Jesus am letzten Atemzug noch irgendwas Falsches gemacht oder gesagt, wäre es verloren gewesen für Jesus, für Gott. Hätte Satan triumphiert. Im Leben Jesu lesen wir seit 759, erst beim Tode Jesu wurde den Engeln und allen nicht gefallenen Welten der wahre Charakter Satans völlig offenbar. Der Erzfeind hatte sich so geschickt verstellt, dass selbst heilige Wesen weder seine Grundsätze verstanden, noch die Natur seiner Empörung klar erkannt hatten. Das ist interessant. Satan war so geschickt, war so intelligent, dass er den Engeln tatsächlich weisgemacht hat, wenn ihr mich wählt, wählt ihr die bessere Seite. Meine Herrschaft ist besser als Gottes. Und Gott ist nicht so vollkommen, wie er immer sagt. Man kann was dran verbessern. Und ich habe Vorschläge dafür. Satan hatte sich gegen Gott aufgelehnt. Er hatte gegen Christus gekämpft. Es gab einen Kampf im Himmel mit seinen Engeln gegen Jesus und seine Engel. 4000 Jahre lang hat er einen Kampf auf diese Erde geführt. Gegen die Gläubigen, gegen Gott, gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gesetz, gegen Gottes Prinzipien. Und jetzt hat Gott verheißen, dass er Jesus auf die Welt schicken sollte, um die Menschen zu erlösen. Und jetzt war der Kampf auf der Entscheidungsspitze. Was wäre passiert, wenn Jesus gesündigt hätte? Was stand auf dem Spiel? Dann hätte Satan recht gehabt. Seine Behauptung war, man kann Gottes Gesetz nicht halten. Gottes Gesetz ist nicht gut. Es ist falsch. Es engt uns ein. Es ist unmöglich zu halten. Und Gottes Gesetz ist Gottes Charakter. Gottes Charakter ist nicht liebevoll und nicht gut. Wenn Jesus gesündigt hätte, dann wären wir Menschen nicht erlöst worden. Kein Mensch hätte ewiges Leben gehabt. Was wäre mit Jesus passiert? Wenn Jesus gesündigt hätte, hätte er sterben müssen durch seine Sünde. Dann wäre Jesus verloren gewesen. Das wäre mit dem Universum passiert, mit den Engeln. Die hätten gesehen, Satan hat recht. Wenn Satan recht gehabt hätte, das ist undenkbar, was im Universum passiert wäre. Dann hätte Gott sagen müssen, okay, ich habe Fehler gemacht. Kann Gott Fehler machen? Das geht gar nicht. Und alles Leben ist doch durch Gott und in Gott. Und die Rebellion wäre ewig gewesen. Das ganze Universum wäre damit in Frage gestellt worden. Es ist unbeschreiblich, was die Folgen gewesen wären. Nicht nur für die Menschen, nicht nur für Jesus selbst, nicht nur für Gott, sondern auch für das ganze Universum, für alles. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Der Sieg. Und erst mit Jesus, das war die Frage, als Jesus auf diese Welt kam, wie geht der Kampf aus? Und weil Satan 4000 Jahre lang geschafft hat, alle Menschen zu verführen, es gab keinen einzigen Menschen, der nicht gesündigt hat, hat er geglaubt, wenn Jesus auf die Welt kommt, wenn er Mensch wird, als Gott kann ich nicht besiegen, habe ich es versucht, aber es ging nicht. Aber als Mensch, da schaffe ich es. Denn wenn er Mensch wird, dann bin ich stärker als er. Und dann werde ich ihn überwinden. Und er hat alle seine Kräfte dran gesetzt. Ich glaube, es gab keinen Menschen, der jemals so stark versucht wurde, wie Satan Jesus versucht hat. Leben Jesu seit 761, 762. Wo Ellen White darüber spricht. Der ganze Himmel war von Verwunderung erfüllt, als Jesus inmitten dieser furchtbaren Not betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34. Doch das Kreuz umstanden nach dem Bilde Gottes gestalteten Menschen, die sich zusammengetan hatten, das Leben des eingeborenen Gottessohnes zu vernichten. Welch ein Anblick für die himmlischen Welten! Satanische Kräfte verbanden sich mit bösen Menschen und veranlassten das Volk zu glauben, dass Christus der Größte unter den Sündern und verachtenswert sei. Jene, die den Herrn am Kreuz verspotteten, wurden vom Geiste des ersten großen Rebellen beeinflusst. Er ließ sie gemeine und widerliche Reden führen und bestärkte sie in ihren hohen Reden. Doch bei alledem erreichte Satan nichts. Hätte an Christus ein Unrecht gefunden werden können, hätte er auch nur am geringsten dem Versucher nachgegeben, um den schrecklichen Qualen zu entgehen, dann würde der Feind Gottes und der Menschen triumphiert haben. Jesus neigte sein Haupt und starb, aber er hatte den Glauben bewahrt und war seinem Vater gehorsam geblieben. Welch ein Sieg! Aber er stand auf des Messers Schneide. Und die Versuchung war tatsächlich für Jesus da. Es war nicht leicht für ihn, zu sagen und standzuhalten. Offenbarung 12, Vers 10 sagt: Ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Satan ist verworfen. Es ist vollbracht. Jesus hat den Sieg über Satan verkündigt. Er hat tatsächlich gewonnen. Und das war erst mit dem letzten Atemzug Jesu. Erst als er starb, war der Sieg vollbracht. Er wurde dann sichtbar in seiner Auferstehung. Aber in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, in dieser Sekunde, wusste Satan: Ich habe verloren. Es ist aus. Alles vorbei. Keine Chance mehr. Das heißt weiter im Leben Jesu, 762. Satan erkannte, dass ihm seine Maske abgerissen war. Seine Handlungsweise wurde vor den nicht gefallenen Engeln und dem ganzen Himmel offenbar. Er hatte sich selbst als Mörder zu erkennen gegeben. Indem er das Blut des Sohnes Gottes vergoss, begab er sich aller Sympathien, es muss eigentlich heißen, verwarf er sich oder verwirkte er sich aller Sympathien der himmlischen Wesen. Fortan war sein Wirken beschränkt. Das letzte Band der Zuneigung zwischen der himmlischen Welt und Satan war zerrissen. Dennoch wurde Satan damals nicht vernichtet. Die Engel verstanden selbst jetzt noch nicht, was der große Kampf alles in sich vereinte. Die auf dem Spiel stehenden Grundsätze mussten erst völlig offenbar werden, und um den Menschen willen musste Satans Existenz erhalten bleiben. Menschen wie Engel mussten den großen Gegensatz zwischen dem Fürsten der Finsternis und des Fürsten des Lichts erkennen und sich entscheiden, wem sie dienen wollten. Satan hatte immer gesagt, Gott ist der Gewalttätige, Gott ist ein Despot, Gott macht willkürliche Gesetze, Gott liebt uns gar nicht. Ich kann besser machen. Und wenn wir nach meinen Gesetzen leben, dann können wir in Frieden und in Freude leben. Und es wurde gezeigt und offenbart, das ist genau andersrum. Man hat deutlich gesehen, Jesu Liebe, Jesu selbstlose Liebe, Gottes die Liebe und wohin das führt. Und Satans Hass, und dass er Mörder ist und Menschen vernichten möchte und nichts Gutes im Schilde führt. Das Böse ist nicht immer ersichtlich. Aber hier ist es offenbar geworden, am Kreuz. So deutlich wie nirgendwo anders. Der Gegensatz zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen Satans. Es ist vollbracht. Satan hatte gesagt, der sündige Mensch kann nicht Vergebung bekommen. Denn ich habe auch gesündigt und ich habe auch keine Vergebung. Jede Sünde muss bestraft werden. Aber jetzt hat Jesus die Sühnung vollbracht und Gott kann den Menschen vergeben. Was war noch vollbracht? Jesu vollkommener Charakter ist vollbracht. Jesus hat den Charakter Gottes offenbart. Natürlich hat Gott sich den Menschen schon offenbart. Im Alten Testament haben wir viele Stellen, wo Gott zeigt und sagt, ich liebe euch. Und ja, aber das zu sagen ist eine Sache. Aber woran kann man das erleben und sehen und erfahren? Als Jesus auf diese Welt kam, konnte man sehen, wie das aussieht, wie das praktisch aussieht, wie er sich den Menschen zugewandt hat, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Er hat Gottes Charakter offenbart. Und trotzdem, er war vollkommen gerecht, sündlos und vollkommene Liebe. Satan hat gesagt, die beiden Dinge schließen sich aus voneinander. Als die Menschen gesündigt haben, hat er gesagt, wenn du gerecht bist, musst du die Menschen umbringen, weil sie gesündigt haben, aber du liebst sie dann nicht. Wenn du Liebe bist, dann musst du die Menschen annehmen, aber du bist nicht gerecht, weil sie gesündigt haben und die Sünde sie eigentlich ausschließen würde. Also entweder bist du Liebe oder gerecht, beides geht nicht. Und hier hat Gott gezeigt, dass er beides in sich vereint. Gott ist Liebe, indem er den Menschen annimmt, in Liebe annimmt, aber er ist gerecht, indem er die Sünde nicht einfach übersieht, sondern an sich selbst die Strafe vollzieht. Und das ist eigentlich ein Ausdruck. Eigentlich war Gott in einer Klemme und er wusste, ja, wie kommt er wieder raus? Aber er hat einfach seinen eigenen Charakter offenbar, seine Selbstlosigkeit, dass er selbst diese Strafe für die Menschen trägt und damit den Menschen vergeben kann. Und damit seine Gerechtigkeit nicht zur Seite wischt. Gerechtigkeit und Liebe gehören zusammen. Die kann man nicht trennen. Gott ist beides. Es ist vollbracht. Der Sieg über Satan ist vollbracht. Der Sieg über die Sünde ist vollbracht. Die Sünde brachte Jesus ans Kreuz. Aber gleichzeitig schlug Christus die Sünde ans Kreuz. Beide hingen sie an einem Stamm. Die Sünde und Christus. Die Sünde und ihr Vernichter. Die Sünde tötete Christus. Aber an seinem Tod vernichtete Christus die Sünde. Es ist vollbracht. Und es war noch etwas vollbracht, nämlich der Sieg über den Tod. Wenn er den Sieg über die Sünde vollbracht hat, dann ist auch die Folge der Sünde, der Tod, auch besiegt. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18. Und dort steht: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus stand vom Tod wieder auf. Warum konnte er wieder auferstehen? weil er sündlos gewesen blieb. Wenn er gesündigt hätte, hätte er nicht wieder auferstehen können. Aber er war sündlos geblieben. Er hat die Sünde getragen. Eigentlich, er hat den Tod getragen für uns. Den Sündentod, und das ist der ewige Tod. Aber er konnte wieder auferstehen, weil er selbst ohne Sünde war. Jesus stand wieder auf. Und damit hat er den Tod besiegt. Gezeigt, so wie ich auferstanden bin von den Toten, so können alle anderen Menschen, die an mich glauben, die ihre Sünden vergeben bekommen, auch auferstehen. Seine Auferstehung ist der Urtypus für alle Auferstehungen, die bei Jesu Wiederkunft von den Gläubigen sein werden. Und weil er auferstanden ist, können wir auch auferstehen. Doch dann hat Satan eine neue Taktik angewandt. Am Anfang sagte er, Gottes Gesetz ist nicht gut, das kann man nicht halten. Und jetzt hat er eine neue Taktik. Dann behauptete er, durch Jesu Tod ist das Gesetz aufgehoben. Wir brauchen es nicht mehr. Das Gesetz ist überflüssig. Es geht schon wieder gegen Gottes Gesetz. Gottes Gesetz ist fehlerhaft, es ist nicht gut und deswegen ist es beim Tod Jesu aufgehoben worden. Aber wenn das stimmen würde, hätte Jesus gar nicht zu sterben brauchen. Wenn Gott das Gesetz verändern kann, aufheben kann, hätte er das Gesetz ja vorher aufheben können. Wenn das Gesetz aufgehoben wird, gibt es keine Sünde mehr. Wenn es keine Sünde mehr gibt, dann muss auch nicht für die Sünde sterben. Ganz einfach. Aber weil das Gesetz nicht aufgehoben werden kann, musste Jesus sterben. Das Gesetz aufzuheben würde bedeuten, die Sünde zu verewigen und die Welt der Herrschaft Satans zu unterstellen. Und doch stellte Satan den Tod Jesu, der das Gesetz aufrichtete, so dar, als ob er das Gesetz zunichte machen würde. Und genau das wird der Mittelpunkt des letzten großen Kampfes auf dieser Erde sein. Bevor Jesus wiederkommt, wird der Kampf auch nochmal auf einem Höhepunkt zulaufen. Und das wird der entscheidende Punkt sein. Gottes Gesetz. Und mit Gottes Gesetz eigentlich Gottes Charakter, Gottes Wesen, Gott selbst. Alle Menschen werden die Wahl treffen müssen zwischen dem Gesetz Gottes und den Geboten der Menschen. Es wird nur zwei Gruppen von Menschen geben. Und der Charakter eines jeden Menschen wird vollständig entwickelt sein. Und alle werden zeigen, ob sie die Treue oder die Empörung gewählt haben. Und dann kommt das Ende. Gott wird sein Gesetz rechtfertigen und sein Volk erlösen. Und Satan und alle, die an der Empörung teilgenommen haben, werden umkommen. Hesekiel 28. Hier haben wir diesen Fall Satans und auch schon sein Ende in der Prophezeiung beschrieben. Hesekiel 28, Verse 18 und 19. Wir haben ab Vers 11 schon diesen Typus von dem König von Tyrus, der auf Satan gemünzt ist. Und dann steht in Vers 18 und 19, weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zur Asche gemacht hat und auf der Erde vor alle Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. Hier wird Satans endgültige Vernichtung schon vorausgesagt, obwohl das noch gar nicht passiert war. Denn das war ja erst besiegelt, als Jesus rief, es ist vollbracht. Aber hier wird ja schon vorausgesagt, dass Satan am Ende verlieren wird und vernichtet werden wird. Hätte Gott den Satan schon am Anfang des großen Kampfes vernichtet, hätten das die Engel nicht verstanden. Am Ende wird es nicht so sein. Satan hat dann seine Natur, die Grundsätze seiner Herrschaft offenbart. Dann wird die Ausrottung der Sünde, im Gegenteil, Gottes Liebe rechtfertigen und seine Ehre wiederhergestellt. Die Gläubigen werden auf der neuen Erde mit Freude Gottes Willen tun und sein Gesetz in ihrem Herzen tragen. Als die Engel Jesus am Kreuz hängen sahen und Jesus rief, es ist vollbracht, haben sich gefreut. Warum? Sie haben begriffen, Satan hat den Kampf verloren, Satan und die Sünde werden jetzt endgültig vernichtet werden, die Erlösung der Menschen ist gesichert und das Weltall ist für ewig gerettet. Das haben sie verstanden. Jesus kannte auch die Folgen seines Opfers auf Golgatha. Er wusste darum. Und diese Folgen sah er vor sich, als er laut rief: Es ist vollbracht. Sag es weiter. Wenn wir Jesus Christus als im Glauben angenommen haben, lasst uns das erzählen. Jeden Tag, dass es vollbracht ist. Geht und sagt es denen, die sich quälen, weil sie meinen, dass sie Gott durch eigene Leistung und Gehorsam zufriedenstellen können. Sagt den Priestern, die Tag für Tag das sogenannte Opfer der Heiligen Messe darbringen. Sie nennen es ein Opfer. Sagt ihnen, hört auf, Priester, es ist vollbracht. Das Opfer ist schon vollbracht. Wir müssen nicht mehr opfern. Gott verlangt und nimmt kein anderes Opfer an, als das, was Christus am Kreuz für alle Zeiten darbrachte. Geht zu den Christen, die der Meinung sind, sie könnten sich selbst angenehm machen bei Gott, mit ihren Gaben und ihrem Gold, mit ihren Gebeten und ihren Gottesdiensten. Sagt ihnen, hört auf, es ist vollbracht. Gott verlangt das nicht von euch. Warum wollt ihr eure Lumpen auf das wunderbare Kleid der Gerechtigkeit Jesu heften? Warum wollt ihr euren falschen Cent dem Lösegeld hinzufügen, das Christus für euch bezahlt hat? Hört auf mit euren Bemühungen, euch durch eure guten Werke bei Gott angenehm zu machen. Es ist vollbracht. Christus hat alles getan. Es ist vollbracht. Warum wollen wir das verbessern, was vollendet ist? Warum ergänzen wollen, was vollständig ist? Geht zu den Verzweifelten, die sich aufgegeben haben, die rufen: Ich habe zu schwer gesündigt. Gott kann mir meine Sünde nicht vergeben. Ruft ihnen zu: Es ist vollbracht. Der Weg der Vergebung ist offen. Es gibt auch viele Christen, die eine echte Bekehrung erlebt haben und doch von Zweifeln und Furcht hin und her gerissen werden, die keine Heilsgewissheit haben. Sagt ihnen: Es ist vollbracht. Heute noch könnt ihr Gewissheit, Heilsgewissheit haben. Wenn ihr an Christus glaubt, wenn ihr das Opfer annehmt, seid ihr gerettet. Du sagst vielleicht: Aber ich fühle mich so unvollkommen. Ja, wir sind selbst in Unvollkommen. Das mag sein, aber Gott sieht nicht deine Unvollkommenheit an, er deckt sie zu mit seiner Gerechtigkeit. Gott interessiert sich nicht das, was du aus dir selber kannst und schaffst, sondern das, was du in Christus bist. Christus in dir. Das ist das Geheimnis. Aber möchte jemand sagen: Aber ich bin schmutzig. Herr, gibt es ein Mittel, das die furchtbaren schwarzen Flecken wegnimmt? Ja, du bist gewaschen in meinem Blut, sagt Jesus. Es ist vollbracht. Müssen wir nicht unsere guten Werke dazugeben? Nein, wirklich nicht. Es ist vollbracht. Es ist genug. Es könnte jemand sagen: Nun, Herr, du hast mich gewaschen und neu eingekleidet. Aber ich möchte gerne von innen heraus völlig rein sein, damit ich nicht mehr sündige. Lässt sich das machen? Jesus sagt: Es ist vollbracht. Ja, lass dich waschen mit dem lebendigen Wasser, das ich dir gebe. Und es wird dich innerlich reinigen. Herr, ist auch genug Wasser vorhanden, um nicht nur meine Schuld, sondern auch mein Schuldbewusstsein wegzunehmen? Ja, es ist vollbracht. Jesus Christus ist nicht nur deine Erlösung, er ist auch deine Heiligung. Er ist in dir. Und er hat es vollbracht, und wenn er in dir lebt, wird er auch in dir seine Gerechtigkeit aufrichten. Sagt es den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die ihr Leben ihm noch nicht übergeben haben. Komm zu Jesus. Wenn du heute deine Sünde verabscheust, wenn deine Sünde bereust, dann glaube an den, der gesagt hat: Es ist vollbracht. Hast du ein Verlangen nach Christus? Möchtest du von ihm gerettet werden? Er sagt in Offenbarung 22, Vers 17: Wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Was bezahlt ist, können wir nicht noch extra dazu bezahlen. Das Tor zum Paradies, zum Mahl des Herrn, ist wieder geöffnet. Die eisernen Riegel sind zerbrochen. Es ist vollbracht. Komm und sei willkommen. Der Tisch ist gedeckt. Lade die Menschen ein an den Straßen und in den Hecken. Komm, egal wie sündig du bist. Komm zu Jesus. Er lädt dich ein. Er bittet dich. Willst du zu ihm kommen? Wir dürfen heute mit freudigem Herzen das Abendmahl feiern. Zum Tisch des Herrn kommen. in Gemeinschaft mit Jesus treten. Denn es ist vollbracht. Wir müssen nur kommen und ihm unser Herz geben. Jesus ist da. Ich wünsche uns, dass wir Jesus nahe sind, dass wir das Abendmahl einnehmen, das Mahl des Herrn, im Bewusstsein, Jesus hat alles vollbracht. Dass wir es annehmen, dass wir mit Gemeinschaft mit Jesus treten. Gott segne uns. Amen.